tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Es ist schön, wieder hier zu sein und es ist eine Ehre, diese Predigt zu halten in diesem Gottesdienst. Es war auf einer Bergwanderung, auf einer Jugendfreizeit. Ich muss etwa 23 Jahre alt gewesen sein, also schon ein paar Tage her. Es war heiß und wir hatten den Anschluss an die Führungsgruppe verloren. Plötzlich steckten wir irgendwo an einem Steilhang. Mühsam kamen wir voran. Und schließlich erreichten wir trotzdem irgendwie den Gipfel und die anderen. Und schon auf dem Gipfel fühlte ich mich nicht gut. Und der Abstieg war einfach nur furchtbar. So elend bin ich noch nie einen Berg runtergekommen. Ich hatte Kopfschmerzen und Schwindel und fühlte mich fiebrig. Was war passiert? Ich hatte einen Hitzschlag. Ich hatte zu wenig getrunken. Zum einen wahrscheinlich auch Stress und Sorgen der Verantwortung für die Gruppe. Und ich hatte die Zeichen meines Körpers einfach übersehen. Zweites Ereignis, anderer Sommer, andere Freizeit. Diesmal ein Stadtausflug. Wieder total heiß. Plötzlich entdeckte jemand einen Laden, wo es Wassermelonen gab. Nichts wie hin. Ich glaube, mir hat noch nie eine Wassermelone so köstlich geschmeckt wie da. War das eine Erfrischung? Beide Geschichten haben etwas mit Durst zu tun. Einmal den Segen, wenn Durst gestillt wird, und zum anderen die Gefahr, wenn man Durst übergeht. Im heutigen Predigttext geht es auch um den Durst und um den Umgang damit. Der Predigttext steht in Jesaja 55, Vers 1 bis 11. Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will euch mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn, deines Gottes willen und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken. Und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Es beginnt mit dem Durst. Gute Nachricht für alle Durstigen. Kommt zum Wasser. Es ist Wasser da und es ist genug für alle da. Der, dem es gehört, hat so viel davon, dass er es kostenlos abgeben kann. Er ist so reich, dass er keinen Profit davon braucht. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Du brauchst nicht bezahlen. Es ist bereits bezahlt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Können wir das erste Folie sehen? Ich denke, dass es hier nicht um den Durst geht, dem man mit einer Flasche Sprudel begegnen kann. Wir kennen einen Durst, der darüber hinausgeht. Wir sprechen auch vom Lebensdurst. Unsere Wünsche und Träume, unsere Erwartungen, unsere Sehnsüchte an das Leben allgemein, Gesundheit, Erfüllung bei der Arbeit, Liebe und Zuneigung von Menschen, Anerkennung, Freude, Sinn, Zufriedenheit. Das sind Dinge, nach denen wir dürsten und hungern. Aber das Problem ist oft, wir suchen im falschen Laden danach. Nächste Folie bitte. Was sind wir nicht alles bereit, für unsere Selbstoptimierung zu tun? Wie viel Geld heutzutage wird für Lebensberatung ausgegeben? Und wie viel Coaches und Lebensberater gibt es? Wir stecken unsere Erwartungen in Astrologie, Esoterik, Yogakurse und ja, irgendwie in unserer Umgebung oder auch bei uns testen wir alle Religionen, die sich so anbieten. In den 70er Jahren waren es so hinduistische Einflüsse, das kam vielleicht durch die Beatles, da kamen die Yogis und Hare Krishna ganz in Mode. Heutzutage scheint mir der Buddhismus ganz vorne mit dabei zu sein, wo Menschen das suchen. Wie viel? Gestern waren wir wieder in einem Gartencenter, war auch so eine Ecke da und ein Buddha hier und ein Buddha da. Meine Güte, mein Nachbar hat einen Buddha-Kopf im Garten, der ist fast halb so groß wie er selber. Also es ist traurig. Viele Menschen sehen sich von diesen östlichen Religionen nur einen kleinen Teil an. Also irgendwie nur so ein, was weiß ich, dieses in sich versenken, das scheint interessant zu sein. Aber man schaut nicht die eigentlich sehr lebensfeindliche, lebensverachtende Philosophie dahinter. Wenn so eine Säule ist, Leben ist Leiden. Ja, was soll denn doch das Leben? Das ist ja nur Leidensverlängerung. Traurig, wenn man das ernst nimmt. Wie ihr wisst, lebt unser Schwiegersohn mit Familie und unserer Tochter und unseren Enkeln in Thailand, einem buddhistischen Land, und arbeitet dort unter Menschen dieses Glaubens. Und da bekommen sie ganz andere Einblicke, was solch ein Denken mit Menschen macht und wie sich der Buddhismus dann auch noch mit Ahnenkult und Geisterglauben mischt. Das ist eine gefährliche Mischung. Es heißt hier in Vers 2, warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist oder was nicht satt macht? Und euren sauren Dienst für das, was nicht satt macht? Entschuldigung, es ist nicht so gemeint, muss ich betonen. Aber ich muss dabei unwillkürlich ein kleines bisschen an die neue Veggie-Bewegung denken. Wie viel Geld geben wir aus, um etwas zu kaufen und zu essen, was nicht das ist, wie es aussieht? Also nichts gegen gesunde und vegetarische Ernährung. Also da möchte ich nicht missverstanden werden, ja. Wir sind selbst dabei, unsere Ernährung ein bisschen umzustellen und unsere Kinder und Enkelkinder sind uns da manchmal auch eine Herausforderung. Aber warum muss der Tofu aussehen und schmecken wie ein Schweineschnitzel und mein Blumenkohl wie eine Frikadelle? Ich habe den Eindruck, dass wir Gefallen daran bekommen, unsere Sinne und uns selbst zu betrügen. Von daher passt die Geschichte vielleicht auch hierher, auch wenn dieses Thema gewiss nicht Grundaussage des Textes ist. War nur so ein Quergedanke, ich habe manchmal solche Assoziationen. In unserem Text geht es mehr um Lebenshunger und Lebensdurst. Es ist so, dass wir unseren Lebensdurst an Pfützen stillen, während nebenan die frische Quelle sprudelt. Vielleicht verachten wir die Quelle, weil schon unsere Vorfahren davon getrunken haben und sie allmählich altmodisch erscheint. Oder weil Cola einfach süßer schmeckt. Oder weil wir als Kind uns mal am Wasserhahn den Kopf gestoßen haben oder sind mit einem Schwall kalten Wassers geweckt worden. Vielleicht haben uns Leute auch damit nur nass gespritzt oder sie haben uns weggeschubst und wehgetan. Oder wir sind abgestoßen von Leuten, die in piekfeiner Kleidung oder mit schmutzigen Händen zum Brunnen gehen. Aber sind das stichhaltige Gründe, nicht das lebensspendende Wasser haben zu wollen? Der Prophet ruft seinen Zuhörern und Lesern im Auftrag Gottes zu: Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch an köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Hier wird das Stillen des Durstes mit dem Hören auf Gott in Verbindung gebracht. Auf Gott hören führt zum Leben. Das Wort Gottes wird Nahrung gleichgesetzt. Da hier in der Kirche Gottes Wort zu hören ist, habt ihr eine gute Entscheidung getroffen, heute Morgen hierher zu kommen. Damit seid ihr ganz nah an der Quelle. Und damit meine ich nicht das, was ich hier von mir gebe, sondern das Wort Gottes, was wir hier hören und lesen, beginnend mit dem Wochenspruch und dem Predigttext, teilweise den Liedern, nährt euch vom Wort Gottes. Und wenn meine schwachen Worte beim Verdauen helfen, umso besser. Nächste Folie bitte. Da wir das unvergleichliche Vorrecht haben, selbst Bibeln erwerben zu können oder bereits zu haben, lest darin. Es gibt die Bibel sogar online, zum Beispiel bibelserver.com, dort sogar in verschiedenen Übersetzungen oder auch Fremdsprachen. Ich greife besonders bei der Vorbereitung gerne darauf zurück. Wer die Tageslosungen kennt, findet dabei auch immer Empfehlungen für eine tägliche Bibellese. Oder lest ein Evangelium. Ich empfehle gerne das Lukas-Evangelium und dann vom gleichen Autor als Fortsetzung die Apostelgeschichte. Was auch immer gerne gelesen wird, sind die Psalmen. Wer sich Bibellesen nicht ohne Anleitung zutraut, kann eine Bibel mit Erklärungen wählen oder man findet zum Beispiel beim Bibellesebund oder bei den Eidlingern einen Bibelleseplan mit Erklärungen. Gibt es auch drüben in der Bücherkiste, kann man sich auch mitnehmen. Und dann hat man für jeden Tag im Prinzip einen vorgeschlagenen Bibeltext und eine Erklärung dazu. Gibt auch noch andere Methoden. Meine Frau hat im Mai, angeregt durch Stefan Kiene auf der Gemeindefreizeit, mit einem anderen System begonnen, mit dem Ziel, einmal im Jahr durch die Bibel zu kommen. Es ist eine sogenannte Flächenlese, wo man fortlaufend jeden Tag circa 5 Seiten Bibel liest. Und da sie fast mitten im Jahr in dem Plan eingestiegen ist, hat sie am Ende von Hiob begonnen, mittlerweile das Alte Testament abgeschlossen und ist auch schon fast durch die Evangelien durch. Der Clou an dieser Lese ist, dass man sich vom ganzen Gelesenen eines Tages einen einzigen Vers raussucht und notiert. Auch wenn man manches nicht versteht oder es einem sperrig und quer kommt, einen Vers sollte man doch immer finden, der einem etwas zu sagen hat. Und den schreibt man dann auf. Das gibt 7 Verse in der Woche, aus denen man sich dann einen als Wochenvers aussucht und sagt, das ist mir für die Woche ganz wichtig. Und daraus kann man dann von jedem Monat einen Monatsvers noch aussuchen. Also man fokussiert sich dann im Prinzip auf ein Wort und verinnerlicht das etwas mehr und ist aber auch dabei einfach im Lesen durch die ganze Bibel gekommen. Ich merke immer wieder, wenn ich die Bibel lese, wie mich das aufbaut und stärkt in meinem ganzen Leben. Gewiss, es gibt beim Bibellesen auch schwer zu verstehende Bibelverse. Entweder, weil wir die Zusammenhänge oder die Kultur, in die das gesprochen wurde, nicht so kennen. Oder, weil es unserem Denken und Gottesbild nicht entspricht. Lass dich dadurch nicht vom Bibellesen abhalten. Von Mark Twain, dem Autor von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wird der folgende Ausspruch überliefert: Mir macht nicht das in der Bibel Probleme, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Da geht es ans Umsetzen. Ich denke, dass Gott nicht erwartet, dass wir alles gleich verstehen. Manchmal braucht es etwas Zeit. Man kann sich seine Frage ja auch aufschreiben und vielleicht versteht man es zu einem späteren Zeitpunkt oder kann mit der Frage zu jemandem gehen. Ich habe daran gedacht, unsere Kinder haben nicht von Anfang an alles zu essen bekommen, was wir gegessen haben. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, also die ohne Zähne ist das halt schwierig. Im Alter merkt man das manchmal auch. Also sie durften schon probieren, wenn sie wollten, aber sie durften auch etwas nicht mögen. Es war ja auch noch anderes da. Also wir haben nicht jedem sein Lieblingsessen dann gekocht, aber meine Güte, wenn man das Gemüse nicht wollte, dann konnte man sich mit den Kartoffeln oder mit den Nudeln begnügen. Ging ja auch. Man wurde doch irgendwie satt. Manche Abneigung oder Unverträglichkeit hat sich auch später gegeben. Manchmal, wenn es die gleiche Sache woanders gab, bei Freunden oder bei den Großeltern. Och, das ist aber lecker. Wir haben uns gewundert. Wir haben auch nicht jedem immer sein Lieblingsessen gekocht, dem einen das, dem anderen jenes. Immer nur und ausschließlich die Leibspeise zu essen, ist auch ungesund. Wenden wir diese Einstellung doch ruhig mal auf das geistliche Lebensbrot an. Also nicht immer nur den Psalm 23, er ist sehr gut, aber vielleicht auch nochmal 24 oder den 119, so viele Verse. Ja, ich scherze, aber ich denke, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Ich möchte im Text noch etwas weitergehen. Die Verse 4 und 5 sind vielleicht so ein Abschnitt, wo man erstmal einhakt und sagt, was ist damit gemeint? Da ist vom ewigen Bund und den beständigen Gnaden Davids die Rede. Könnten wir überspringen und auf später verschieben und sagen, verstehe ich jetzt nicht. Oder wir können das einsetzen, was wir vielleicht wissen. Das ist auch der Vorteil von gemeinsamen Bibelstudium, zum Beispiel in einem Bibelkreis. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir seit etlichen Jahren einen Bibelkreis bei uns zu Hause. Nächstes Jahr werden das sogar 20 Jahre. Es gibt auch jüngere Kreise und es ist nicht entscheidend, wie lange man zusammen ist. In so einem Bibelkreis kann man sich austauschen. Was man selber nicht weiß, dazu hat vielleicht ein anderer eine Idee. Oder man entdeckt wenigstens, dass man mit der Frage nicht allein ist. Wenn ihr zu Bibelkreisen etwas wissen wollt, dann sprecht mich meinetwegen nach dem Gottesdienst an oder wenn sie aus dem Urlaub zurück ist, die Corinna Seeger als Bereichsleiterin für die Hauskreise. Oder wenn ihr Interesse habt, aber das Gefühl, eigentlich habe ich mich schon lange nicht mehr so tief mit Gott, Bibel und Jesus beschäftigt, aber irgendwie habe ich Sehnsucht danach, dann meldet euch zum nächsten Tor zur Bibelkurs an. Da geht es in 8 überschaubaren Einheiten um die Grundlagen des Glaubens, Jesus, Bibel, Heiliger Geist, Vergebung, Gebet und so weiter. Und ich weiß nicht, ob Konfirmanden da sind, aber wenn ihr da seid oder hört, nutzt den Unterricht und die Angebote und fragt den Pfarrern und Mitarbeitern ein Loch in den Bauch. Bessere Gelegenheit habt ihr nicht. Ja, zu wem redet hier der Prophet? Jesaja war Prophet, ein Botschafter Gottes in Israel. Ah ja, das ist das Volk, um das es im Alten Testament pausenlos geht. Es lebte damals in dem Gebiet, wo es auch heute wieder ein Land Israel gibt. Es hatte einen berühmten König mit Namen David, der das Land geeint und groß gemacht hatte. Und das war circa 300 Jahre vor Jesaja. So einfach, um ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, das ist ungefähr wie von uns zur Französischen Revolution zurück. Dieser David hatte eine besondere Beziehung zu Gott, die er in vielen Liedern zum Ausdruck gebracht hat. Wir kennen die als Psalmen. Und Gott hatte auch eine besondere Beziehung zu ihm. Er gab ihm eine Verheißung, die wir in 2. Samuel 7, Vers 11 bis 16 finden. Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Also circa 300 Jahre, nachdem er das dem David gesagt hat, bezieht sich Gott wieder auf diese Zusage und bestätigt, dass seine Zusage weiterhin Gültigkeit hat. Nächste Folie bitte. Wir wissen aus dem Neuen Testament, wer dieser Nachfolger ist. Wer dieser König ist, der die Verheißung erfüllt und in Ewigkeit herrscht, unser Herr Jesus. Jesus hat in Johannes 7 genau auf diese Worte Bezug genommen, als er auf dem Fest auftrat und sagte, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich denke, jeder, der sich in der Bibel damals ausgekannt hatte, bei denen hat es geklingelt. Und deswegen fragen die im Folgenden auch, sollte doch aus dem Geschlecht David sein und der kommt doch aus Nazareth und so. Da waren die am Überlegen, die haben genau gewusst, auf was Jesus sich bezogen hat. Durch das Evangelium von Jesus haben wir Zugang zu diesem Gott und zu den Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir gehören zu den Völkern, die Israel damals nicht kannte, von denen es in Vers 5 heißt, Und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes, des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Nun sind wir noch weitere 2700 Jahre von diesen Ereignissen entfernt. Aber wenn Gott von einer Verheißung in Ewigkeit spricht, ist das nur ein unwesentlicher Unterschied. Vor 80 Jahren war man sich noch nicht mal sicher, von was für einem Volk da eigentlich die Rede ist. Aber seit 1948 gibt es wieder ein Volk und Land Israel. Ich bin überzeugt, dass Gottes Wirken es den Menschen damals hat gelingen lassen. Es ist ein Teil der Erfüllung dessen, was er damals verheißen hat. Ich bin überzeugt, dass Gott dieses Volk erwählt hat, nicht weil es besser, gerechter oder gottesfürchtiger wäre als andere. Das ist es nicht. Er hat es erwählt, weil er etwas vorhat mit ihm und weil er es seinen Vätern, ihren Vätern zugesagt hat und weil er sein Wort hält. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Im Moment ist es nicht recht vorstellbar, dass Völker der Welt sich um Israel versammeln und mit ihm Gott preisen werden. Versammeln schon, aber im Moment nur, um Israel zu verurteilen. Wieder einmal sollen die Juden an allem schuld sein. Unsere Medien und die UN haben sich hierbei nicht als neutral, sondern als sehr einseitig und voreingenommen gegen Israel erwiesen. Es findet eine fast schon unheimliche Umkehr von Tätern und Opfern statt. Israel wird als blindwütiger Aggressor dargestellt. Es wird von Völkermord und ethnischer Säuberung geredet. Aber den Völkermord, die totale Vernichtung der Juden, hat sich der Hamas auf die Fahnen geschrieben. Während Israel seine Waffen einsetzt, um seine Bevölkerung zu schützen, nutzt die Hamas ihre Bevölkerung, um ihre Waffen zu schützen. Je mehr zivile Opfer, umso besser für ihre Propaganda. Es geht ihnen nicht um Land, sondern um Vernichtung. Von daher ist eine Zwei-Staaten-Lösung zwar eine Lösung, aber die passt noch nicht zum Problem. Ethnische Säuberung geschieht vielmehr dort, wo die Palästinenser das Sagen haben. In palästinensischen Autonomiegebieten lebt fast kein Jude mehr. Er wäre auch seines Lebens nicht sicher. Wir merken ja schon, wie es in unserem Land immer mehr Bedrohung gibt. In Israel leben hingegen mehr als 2 Millionen Araber mit allen Rechten als Israelis. Die historische Verwurzelung im Land Israel seit Abraham, Josua, David bis hin zu Jesus Christus und danach wird von der islamistischen Welt ignoriert und komplett geleugnet. Ihr merkt schon, dass dies ein Thema ist, was mich aktuell sehr beschäftigt. Und ich habe den Eindruck, dass wir da auch oft nur sehr einseitig Informationen erhalten. Jeder Krieg ist schrecklich und selig sind, die Frieden stiften. Ich hoffe sehr, dass dieser Tage tatsächlich alle Geiseln freigegeben werden und dort wieder Ruhe einkehrt. Aber genug davon, ich möchte mich da nicht thematisch verlaufen, das ist ein eigenes Thema. Aber ich bin darauf gekommen, weil ich überzeugt bin, nächste Folie bitte, dass Gottes Verheißungen an Israel noch heute gelten und dass es zu ihrer Erfüllung meines Erachtens ein bestehendes Israel um Jerusalem geben wird und geben muss. Wie sollen sie Jesus bei seiner Wiederkunft in Jerusalem sehen und an ihn glauben, wenn sie dort nicht mehr wohnen dürfen? Aber zurück zum Text jetzt wirklich. Wir waren beim Lebenswasser, beim Wort Gottes, bei den Verheißungen. In den Versen 6 bis 11 wird meines Erachtens beschrieben, wie diese Hinwendung zu Gott aussehen kann, um das lebensspendende Wasser zu erhalten. Ich lese die nochmal. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Das sind doch einfache, verständliche Aussagen und die haben sich nicht geändert. So wie es damals in Israel gesagt wurde, können wir das auch auf uns beziehen. Nächste Folie bitte. Sucht den Herrn, ruft ihn an. Drittens, lasst eure falschen Wege und Gedanken. Viertens, Gott wird sich erbarmen. So einfach. Zum Ersten, wo und wie können wir Gott suchen? Mancher sagt, ich suche Gott in der Natur. Ist ja auch kein verkehrter Ansatz. Man kann entdecken, dass es einen Schöpfer gibt. Geht mir immer wieder so, wenn ich was weiß ich, in den Bergen oder am Meer einfach diese Natur sehe, sage ich, Herr, wie wunderbar hast du das geschaffen. Ich komme nicht umhin, auf Gott hingewiesen zu werden. Aber wie lernen wir den Schöpfer kennen? Also ich lerne seine Existenz, aber wenn ich einen Menschen kennenlernen will, wenn ich ihn suche, dann gebe ich mich nicht damit zufrieden, dass ich von seiner Existenz weiß. Also ich kenne die Existenz unseres Bundeskanzlers, aber ich kenne ihn nicht. Ich kenne seine Aussagen, aber ich kenne ihn nicht. Ja, ich müsste mich hinbewegen und müsste ihn persönlich kennenlernen. Ich möchte mich mit einem Menschen, den ich kennenlernen möchte, austauschen. Wenn er etwas von mir möchte, werde ich sehen, dass ich es tue, besonders wenn er eine höhere Stellung hat als ich. Mit solch einer Einstellung sollen wir Gott suchen. Ja, also in der Natur werde ich, glaube ich, nicht erfahren, was Gott von mir möchte. Er gibt mir ein gutes Gefühl oder ich fühle mich ihm nahe. Aber ich denke, wir sollen ja auch in eine Beziehung, in eine Kommunikation hineinkommen. Ich bin überzeugt, dass Gott vor allem in seinem Wort zu finden ist. Suche Gelegenheiten, das Wort Gottes zu hören und zu lesen. Zum Zweiten, ihn anrufen. Wir nennen das auch beten, klar. Das kann man an jedem Ort tun, laut oder leise, vorformuliert oder frei. Wir dürfen den großen Gott anrufen, der die ganze Welt geschaffen hat. Ist das nicht großartig? Und wenn Ihnen jemand sagt, Gott ist tot, dann können Sie sagen, das kann nicht sein, ich habe eben noch mit ihm gesprochen. Zum Dritten, die falschen Wege und Gedanken lassen. Das ist jetzt aber mal unangenehm. Das bedeutet tatsächlich zuzugeben, dass man falsche Wege geht, dass man falsche Gedanken denken kann. Wie ist es mit Groll und Unversöhnlichkeit? Wie ist es mit Neid und Habsucht, der Sehnsucht nach dem, was einem anderen gehört, die Stellung, der Partner oder Ähnliches? Das kann auch bedeuten, dass man sich von falschen Quellen abwendet und da nicht mehr hingeht. Menschen im Neuen Testament haben sich von den esoterischen und Zauberbüchern getrennt und dann mal ein bisschen eingeheizt. Kann man machen. Es ist ein Zeichen einfach einer Abwendung. Zum Vierten, dieses vom Falschen abwenden als Folge hat eine großartige Verheißung. Gott wird sich erbarmen. Nächste Folie. Er bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Lesen wir in Vers 7. Können wir dessen gewiss sein? Was ist der Grund? Was ist die Ursache der solchen Hoffnung? Können wir uns wirklich darauf verlassen? Liegt es an unserer Leistung, unseren Anstrengungen? Hier heißt es in Vers 8 und 9, bei ihm ist viel Vergebung. Das ist aber schon eine ganz tolle Aussage. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nächste Folie bitte. Ist das nicht wunderbar und tröstlich? Es macht uns auch demütig. Wir können nicht und müssen nicht Gott in allem verstehen. Aber wir dürfen ihm vertrauen, uns ihm anvertrauen. Er weiß, was er tut. Und auch wenn unsere Wege nicht seine Wege sind, wenn wir auf anderen Wegen unterwegs sind, einmal Gott kennt seine Wege und seine Wege sind höher als unsere. Für uns oft nicht verständlich oder nachvollziehbar. Er weiß, was er tut und bei ihm gibt es Wege, wo unsere Wege enden. Ich finde das eine schöne Zusage. Sind das nur schöne Worte? Ja, Gott hat es selbst verheißen. So sicher wie Niederschlag mit seiner Feuchtigkeit Wachstum ermöglicht, so ist es mit Gottes Wort. So soll das Wort, das aus meinem Munde auch sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Was ist das für ein mächtiges Ding, das Wort Gottes? Wir sagen oft, Worte sind Schall und Rauch. Leicht vergänglich, nicht das Eigentliche. Schall gibt es nicht ohne Schallerzeugung und Rauch nicht ohne Feuer. Sind also Worte nur Nebenerscheinung, nichts Substanzielles? Hier ist vom Wort Gottes wie von einer Person die Rede. Es tut, was mir gefällt, es hat gelingen, es ist gesandt. Es ist eine Person, auf die das zutrifft. Eine Person, von der als dem Fleisch gewordenen Wort Gottes die Rede ist. Jesus, das sehen wir auch auf der nächsten Folie. In ihm ist das Ja zu den Verheißungen Gottes. Er hat den Willen des Vaters erfüllt. Er hat uns Gott nahegebracht. Er ist der Garant und sorgt dafür. Als Jesus an Himmelfahrt zum Vater zurückkehrte, kam das Wort Gottes nicht leer zu Gott zurück. Er, Jesus, der Wort Gottes, hat es vollbracht, wie seine letzten Worte am Kreuz sagten. Und dass sein Wort, das ich heute versucht habe, euch zu verkündigen, nicht leer zu ihm zurückkehrt, sondern das in euch bewirkt, wozu er es gegeben hat, das ist mein Anliegen heute Morgen. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.